Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ja, ich hoffe, jeder von euch, also erstmal hallo, ich bin der David, grüß euch. Ich hoffe, jeder von euch hat den Zettel da angenommen draußen, das ist keine Parteiwerbung, das ist unser Infozettel. Da steht hinten ganz Wichtiges für heute drauf. Und genau, jawohl, ja. Willkommen auch meinerseits zum letzten Gottesdienst vor der Sommerpause. Ich glaube, es ist mega gut, dass wir jetzt Sommerpause haben, weil unsere Pastoren und alle Mitarbeiter so einmal wirklich abschalten können, wegfahren können, sich nicht vielleicht die ganze Zeit Gedanken machen darüber, wie schaut es am Sonntag aus. Aber dennoch würde ich genauso wie die Silvia gesagt hat, ermutigen, geht es in jede Kirche, es muss nicht eine Freikirche sein. Ich gehe zum Beispiel bei uns auch in die katholische Kirche, lernst die Leute kennen, lernst die Gemeinschaft kennen, es geht immer um denselben Jesus, es ist der Jesus, der uns befreit hat. Und es ist gut und es wird gut, dem bin ich mir sicher. Hey, kommen wir zur Predigt. Ich muss sagen, die Predigtvorbereitung war mega. Es war wirklich mega, es war ein reines, also ich habe einen Zettel gehabt, ich habe mir nur die Verse ausgedruckt, die ich eben bearbeiten hätte sollen, ja. Und es war ein reines Fiasko, es war wirklich ein reines Fiasko. Ich habe eine Legende für mich selber gebraucht, um zu wissen, was nun mehr hast. Ungefähr so war es und ich muss sagen, es war sehr intensiv, aber ich bin dankbar, dass jetzt alles ungefähr einen Faden hat und ich euch das näher bringen darf. Ja. Heute geht es wieder um die des Weges. Wir befinden uns ja in der Predigtserie Der Weg, eine Reise durch die Apostelgeschichte und wir sind mittlerweile bei Teil 12 und wurden letzte Woche von der Pastorin Silvia durch die Verse 12 bis 26 im 5. Kapitel der Apostelgeschichte mitgenommen und ich mache heute den Sack zu, weil ich spreche über die Verse 27 bis 42, wo eben das Kapitel sein Ende findet. Vorher möchte ich aber auch nur einen kurzen Recap, das heißt, ich möchte kurz wiederholen, was die Silvia letzte Woche gepredigt hat. Und ja, die natürlich gut aufpasst haben, wissen, um was es gegangen ist. Es ist nämlich um das Thema Neid gegangen. Und Neid findet ja in der Bibel immer wieder Platz, vor allem auch in der Beziehung zwischen Jesus plus seinen Aposteln und den Pharisäern und Sadduzäern, wie wir dann sehen werden. Und so war das Predigt to go von letzter Woche, gib Neid keinen Raum. Und das Predigt to go, was mehr oder weniger für alle, die das nicht kennen, das ist, was du dir mitnimmst aus der Predigt. Das ist so unsere Kernaussage. Das ist die Hauptaussage, die was wir anwenden wollen auf unser Leben. Und dieses Predigt to go hat die Silvia von Drei-Schritt-System gestützt. Das heißt, Neid überwinden. Genau. Und wir sehen, das Erste ist halt eben Wahrheit über Neid feststellen. Und im Punkt Wahrheit über Neid feststellen, geht um ganz praktische Sachen. Erstens einmal, du musst deinen Neid benennen. Wir müssen unseren Neid benennen, die Lüge dahinter entlarven, Gottes Wort über Gottes Wort drüberlegen und uns an seine Segnungen erinnern. Schritt 2 fordert uns auf, eine Proklamation zu verfassen, was mehr oder weniger ist, wenn ich schreibe, Vater, Herr, ich bekenne, dass ich neidisch bin, wenn. Ich bin ehrlich zu mir selber und ich bin ehrlich zu Gott. Und der letzte Punkt dieses Drei-Schritt-Systems ist mehr oder weniger der aufwendigste. Du sollst ihn 40 Tage lang laut vorlesen. Und wir glauben, dass das Macht hat, weil Gottes Wort erstens Macht hat. Du legst Gottes Wort über die Lüge des Neides und sprichst halt deine Proklamation aus. Genau, jeder, der mehr Interesse eben an dem hat, was die Silvia letzte Woche gepredigt hat, jetzt kann ich das einmal machen, das ist da oben oder da oben, ist dann die Predigt von der Silvia bei uns auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Wir heißen da ganz normal FCG Steyr. Und genau, bevor wir jetzt den Text von heute lesen, nur kurzes, was bisher geschah eben in der Predigt, also praktisch der Handlungsablauf. Die Apostel Gott ließ durch die Apostel viele Wunder und Zeichen geschehen. Und folglich ist ja die Anhängerschaft von Jesus stark angewachsen. Und die Pharisäer und Sadduzäer waren so vor der Eifersucht ergriffen, dass sie dann die Apostel haben einsperren lassen. Sie haben sie dann mit der gesamten Ältestenschaft Israels eben zusammengetan und wollten die Apostel dann zur Rede stellen. Aber als man die Apostel dann holen lassen will, sind sie nicht mehr da, weil die Apostel sind von einem Engel des Herrn befreit worden. Und dieser Engel des Herrn hat ihnen den Auftrag gegeben, predigt oder beziehungsweise gebt den Menschen die Botschaft des Lebens. Und das haben sie natürlich da, sie sind in den Tempel gegangen und haben das verkünden da und auf einmal eben gingen die Tempelwachen zum Gefängnis und wollen die Apostel holen, da ist aber keiner drinnen, also dran sofort wieder um und sagen das auch, sagen das auch im Hoherat. Herr, was war das für eine Blamage? Dann kommt in dem Moment ein Mann und berichtet ihnen und sagt, hey, die Männer, die ihr eingesperrt habt, die predigen gerade im Tempel des Volkes, beziehungsweise lernen das Volk im Tempel. Und die verkünden eben diese Botschaft des Lebens. Und jeder, der was die Botschaft des Lebens nicht kennt, ich mag sich geben, weil ich will nicht nur thematisch predigen, ich will nicht nur den Inhalt oder predigen, ich will nicht nur die Verheißungen Gottes predigen, sondern über allem will ich die frohe Botschaft predigen, auf dem sie alles dort stützt. Und so lesen wir Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Rede ist eben von Jesus, der am Kreuz von Golgatha deine und meine Schuld mit seinem Blut bezahlt hat. Er ist die Basis unseres Glaubens und das Fundament von all dem, was ich heute sage. Ohne Jesus würde ich da nicht stehen. Und dieser Jesus lädt dich und mich in eine ewige Beziehung zu Gott ein. Er hat den Weg befreit. Es ist nichts mehr da. Niemand kann uns mehr aufhalten, als wir selber, um halt eben zu Gott zu kommen. Wir müssen diesen Jesus annehmen. Genau, textlich machen wir weiter. Die Apostel sind bei Tagesanbruch eben in den Tempel gegangen, haben das gepredigt. Die Botschaft ist eben gekommen, ja, hey, die Männer, die ihr eingesperrt habt, die predigen gerade im Tempel. Dann sind die Tempelwachen wieder in den Tempel gegangen, wollten die Apostel abführen, aber diesmal ohne Gewalt anzuwenden. Weil jetzt haben sie schon Angst gehabt, dass das Volk sie steinigt, weil die Apostel so gut angekommen sind beim Volk. Und die Apostel gingen dann einfach, sind gefragt worden, ja, ihr werdet gefordert, sie gingen der Aufforderung nach, gehen da damit und blamieren den Hoherat eigentlich nur mehr. Weil vorher werden sie gewaltsam eingesperrt, und jetzt, obwohl sie eigentlich von Anfang an einfach mitgegangen waren. So eine Demütigung. Und jetzt stehen wir uns eben vor diesem Hoherat und wir lesen in Kapitel 5 ab Vers 27. So brachten sie die Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Der Hohepriester begann das Verhör. Haben wir euch nicht ausdrücklich verboten, im Namen dieses Mannes aufzutreten und zu lehren? Und ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt uns für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Doch Petrus und die anderen Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. In seiner Macht hat Gott ihn zum Führer und Retter erhoben, damit Israel seine Einstellung ändern und Vergebung seiner Schuld erhalten kann. Für diese Tatsachen stehen wir persönlich als Zeugen ein, genauso wie der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Anfangs beim Schreiben der Predigt wollte ich mir eigentlich darauf aufhängen, wie krass die Worte sind, die was die Apostel sprechen. Wie unglaublich das eigentlich sind. Aber in dem Moment, also ich wollte da voll lange dahin schreiben und habe gemerkt, das ist einfach nicht das Wahre. Und ich frage Gott und ich sage, hey, wann nicht jetzt, wann dann, nimm mich da mit, ich finde den Faden da nicht. Herr, und der Heilige Geist nimmt mich aus der Oberflächlichkeit, in eine Tiefe, die sie aus eigenem Verständnis nie so offenbart hätte. Nie. Weil bitte schauen wir genau hin, was sagen uns diese Worte da? Als allererstes, Vers 28. Was ist das Problem des Hoherates? Man glaubt ja bloß, dass Jesus das Problem ist, aber bitte erinnert euch, um was es letzte Woche gegangen ist. Letzte Woche ist es um das Thema Neid gegangen. Und jetzt nehmen wir mal unsere Augen und setzen uns die Brille des Neides auf, weil dann lesen wir ganz klar. Warte mal, wechseln. Genau. Wir lesen ganz klar, wenn wir auf Vers 28 schauen. Und ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt uns für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Dem Hoherat geht es nicht um Jesus oder Gott, dem Vater oder dem Gesetz. Es geht einer einfach nur um sich selbst, um den eigenen Hintern. wer der Heilige Geist erobert mit dem Namen Jesus, diese erobert ganz Jerusalem. Wir lesen in Kapitel 4 von 5000 Männern, exklusive Frauen und Kinder, die was eben der Heilige Geist, die was der Name Jesus erobert. Hey, und das Ansehen der Pharisäer und Sadduzäer schwindet, oder? Und sie haben Angst und es macht ihnen große Sorgen. Also kann es ihnen um Gott gar nicht gehen. Denn wenn es ihnen um Gott gegangen war, dann würden sie ihre Schuld am Tod Jesu bekennen. Genauso wie wir unsere Schuld bekennen. Jeder von uns weiß, der einen Heiligen Geist hat, dann wir was Schlechtes, begehen wir Sünde. Das lässt uns nicht in Ruhe. Das juckt an uns. Das ist wie, wir wollen es bekennen. Wir wollen um Schuld, wir wollen um Vergebung unserer Schuld fragen, weil unser Vater treu und gerecht ist und uns vergibt, wenn wir unsere Schuld vor ihm bekennen. Also, einer geht es nicht um Gott, einer geht es nicht um Jesus. Aber es ist genau dieser Neid, der dem Feind den Raum gegeben hat, dass er sich in der Dunkelheit einer Selbstsucht manifestiert und sie auch noch glauben lässt, dass sie nicht schuld am Tod von Jesus sind. Ich meine, was ist denn das wirklich für Lüge? Das kannst du selber, du kannst da bei besten, also das kannst du nicht einreden. Das ist unmöglich. Wenn wir daran zurückdenken, was ist denn passiert bei der Kreuzigung, als man Jesus verurteilt hat? Pilatus wäscht sich die Hände und sagt, ich bin nicht schuld am Blut dieses Mannes. Und das ganze Volk, das heißt auch sie, schreien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da bezeugen sie, dass, hey Jesus, wir haben den umgebracht. Aber jetzt auf einmal sind wir nicht mehr schuld. Warum? Weil es geht uns um unseren eigenen Hintern. Wir wollen den Wohlstand nicht hergeben. Wir wollen das Ansehen nicht hergeben. Und wir haben Recht. Und jetzt nehmen wir wieder diese Brille des Neides ab und schauen uns die Verse 29 bis 32 an. Doch Petrus und die anderen Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unserer Väter, hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. In seiner Macht hat Gott ihn zum Führer und Retter erhoben, damit Israel seine Einstellung ändern und Vergebung seiner Schuld erhalten kann. Für diese Tatsachen stehen wir persönlich als Zeugen ein, genauso wie der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Jetzt kann ich sagen, wow. Einfach nur wow vor dem, was da kommt von Petrus. Beziehungsweise von Petrus und den Aposteln. Aber nur dieses wow, nur zu sagen, das ist richtig krass, was er sagt, das ist, glaube ich, nicht alles. Weil ich glaube, jetzt, da müssen wir auch wieder in die Tiefe gehen. Und die Tiefe ist die, dass in diesen vier Versen stecken drei Unterüberschriften. Nämlich einmal Wahrheit, Evangelium und Heiliger Geist. Wahrheit. Nämlich die Wahrheit ist nämlich die Wahrheit, dass Gottes Wort über allem steht und das Bekenntnis, dass man Christus aufhängen lassen und man ihn klar verurteilte. Man hat Christus einfach aufhängen lassen. Die Pharisäer sind schuld, aber Gottes Wort steht über allem. Das ist die Wahrheit, die diese vier Verse offenbaren. Zweitens, das Evangelium. Die Apostel bringen das Evangelium. Christus starb in aller Unschuld am Kreuz für das gesamte Volk und auch für euch, ihr Ratsmitglieder. Und drittens, Heiliger Geist. Er ist der Zeuge für den Tod und die Auferstehung Christi und die Kraft, durch die Gott in uns wirkt und wohnt. Und meine Frage ist, wer von uns hat in dem Moment diese Worte gefunden? Wenn es ich gewesen war, war ich emotional vor diesen Rat getreten. Hey, es war mir schon richtig, richtig, richtig einfach zu laut gewesen. Ich war schon so verbittert gewesen eigentlich, wenn ich mich selber anschaue. Weil sie haben den ich am meisten lieb umgebracht. Der, der mir am meisten liebt, haben es umgebracht. Und jetzt stehen wir wieder da und diskutieren wieder über denselben Blödsinn. Wieder. Ich hätte angeschrien, ich hätte es beschuldigt, ich hätte gesagt, es hat schuld. Und ich hätte wahrscheinlich auch noch gelästert, wenn ich ehrlich bin. Es ist menschlich kaum noch zu verziehen, was Petrus da sagt. Aber wo der Mensch seine Grenzen sieht, da fängt Gott erst an. Und was er sich vornimmt, wird passieren. Was er spricht, entsteht. Und seine Verheißungen werden wahr. Punkt. Und folglich deswegen würde ich sagen, dass diese Worte lebendig sind und die Gewässer, auf denen wir uns gerade bewegen, tiefer sind, als man meint. Weil die Tiefe dieser vier Verse findet ihr es auf eurem Infozettel. Auf der Rückseite eures Infozettels ist Matthäus 10, Kapitel 17, Vers 22. Jeder, der mitlesen will, kann gerne mitlesen. Weil das sagt Jesus Folgendes. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in euren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr von Machthabern und Könige geführt werden. Doch auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Und wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet in euch. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Vater und Väter ihre Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Es ist vollkommen klar, was da passiert. Jesus ist unser Retter und Anwalt. Es ist der Heilige Geist, der die Apostel dort vertritt. Es ist der Heilige Geist, der als Zeuge für Jesus eintritt. Und alles, was Jesus sagt, muss geschehen. Wie groß ist unser Gott eigentlich? Das, was dort mit den Aposteln passiert, ist das, was Jesus zu seinen Lebzeiten einer schon sagt, wo sie gar nicht gewusst haben, was das heißen soll. Sie haben keine Dimension gehabt von dem, was passieren soll. Sie haben nicht gewusst, wie Jesus sterben wird. Auch wenn er es gesagt hat, keiner von uns kann es sich ausmalen. Wie schlimm das gewesen hat sein müssen. Und das jetzt zu erfahren, jetzt diese Erfüllung dieser Prophetie, dieser Aussagen Christi zu erfahren, bestätigt eben genau das. Das, was Jesus sagt, muss geschehen und wird geschehen und seine Versprechen werden wahr. Aber das, wie groß unser Gott ist, das hat sich der Hohe Rat nicht gedacht. Denn all dem, was die Apostel gesagt haben, haben sie nur Häresie, das sind Irrlehren und Gotteslästerung gehört. Und folglich schreibt Lukas im Vers 33, als sie das hörten, gerieten sie in Wut und beschlossen, die Apostel zu beseitigen. Aber auch wenn es so aussah, als wäre es jetzt vorbei, erinnern wir uns bitte an das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und ich glaube, dass diese Aussage wahr ist und auf so vielen Ebenen, ob das irdisch ist oder das ewige Leben gemeint ist, ich glaube, dass Jesus uns dort rettet. Und diese Rettung sich wirklich nur in ihm findet. Es folgen die Verse 34 bis 39. Da stand ein Pharisäer im Rat auf und verlangte, dass die Angeklagten vorübergehend hinauszubringen. Er hieß Gamaliel und war ein im ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Männer von Israel, sagte er dann, seht euch bei diesen Menschen vor. Überlegt genau, was ihr mit ihnen tun wollt. Es ist schon einige Zeit her, als Theudas auftrat und behauptete, etwas Besonderes zu sein. Etwa 400 Männer hatten sich ihm angeschlossen. Doch er wurde getötet und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Und die Sache war zu Ende. Später, zur Zeit der Volkszählung, zettelte Judas der Galiläer einen Aufstand an und scharte eine Menge Leute um sich. Auch der kam um und alle seine Anhänger wurden auseinandergetrieben. Im vorliegenden Fall rate ich deshalb, lasst diese Leute in Ruhe. Lasst sie gehen. Denn wenn das, was sie wollen und das, was sie tun, von Menschen kommt, wird es scheitern. Wenn es aber von Gott kommt, werdet ihr es nicht zerstören können. Vielleicht steht ihr dann sogar als solche da, die gegen Gott kämpfen. Das überzeugte sie. Aber eigentlich, wenn ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was hat es jetzt eigentlich wirklich genau überzeugt? Das, dass die Apostel immer nur mindestens 4600 Anhänger mehr gehabt haben, wie dieser Theudas, das wird es nicht überzeugt haben. Oder dass die Apostel kommen, was wolle, das Evangelium weiter predigen werden. Nein, das hat es auch nicht, ich verstehe es nicht, was sie da überzeugt hat. Weil ich wiederhole nochmal, Theudas stirbt und so auch die Verbundenheit seiner Anhänger. Judas aus Galiläa stirbt und so lösen sie auch seine Anhänger. Also die Gefolgschaft seiner Anhänger auf. Ja? Und dann, aber dennoch sagt Gamaliel, aber im vorliegenden Fall rate ich deshalb, lasst diese Leute in Ruhe, lasst sie gehen. Warum bringt man die Apostel nicht einfach um? Das ist das, was ich mich frage. Warum kommt man nicht zum Schluss, dass man es einfach umbringt? Spätestens nach dem Tod von Jesus und dem Tod von den Aposteln hast du Jesus, den Anführer, und die unmittelbare Quelle der Augenzeugen. Die was immer mit dem waren, du hast alle ausgemetzelt, alle umgebracht. Dann muss diese Gefolgschaft der Christen doch sterben. Dann muss doch der Punkt erreicht sein. Aber nein, eben nicht. Weil Jesus ist nicht irgendein Mensch. Er ist der lebendige Sohn Gottes. Und das meint man, hat Gamaliel auch angenommen. Denn in Vers 39 ermöglicht uns die griechische Sprache hier feine Unterscheidung, die wir im Deutschen nicht so wiedergeben können. Das erste Wenn in Vers 38 meint nämlich eine bloße Annahme, nach dem Motto, falls es so sein sollte. Das zweite Wenn in Vers 39 aber einen wirklichen Tatbestand, wenn es nun einmal so ist. Damit deutet Gamaliel an, dass er persönlich Gott irgendwie in dieser jungen Christenheit adressiert. Also ist es eigentlich, wenn man das betrachtet, arg, wie Gott durch seinen Heiligen Geist nicht nur die Apostel vertritt durch die Worte von sich selbst, also durch die Worte der Apostel, sondern auch durch die Worte Gamaliels. Gott tritt als Anwalt durch Gamaliel für die Apostel ein und verhindert ihren Tod bis zum Schluss. Anschließend lesen wir die letzten Verse. Vers 40. Sie riefen die Apostel wieder herein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen nochmals öffentlich im Namen von Jesus zu sprechen und ließen sie frei. Die Apostel verließen den Hohenrat und waren voller Freude, dass Gott sie gewürdigt hatte, für den Namen ihres Herrn so gedemütigt zu werden. Sie hörten keinen Tag damit auf, im Tempel und in Privathäusern zu lernen und die erfreuliche Botschaft zu verkündigen, dass Jesus der Messias ist. Heute sind wir ein bisschen kürzer, das Lobpreisteam darf wieder aufkommen. Aber was sollen uns jetzt diese Verse in Kapitel 5 nun letztlich sagen? Ich finde, sie zeigen alle auf unser heutiges Predigt-to-go. Das lautet, wenn es aber von Gott kommt, wer kann es aufhalten? Sein Wille geschehe, Vater, dein Wille geschehe. Und es ist eben dieser weise Satz, den Gamaliel spricht, an dem wir festhalten sollen und müssen. Weil genau mit diesem Vertrauen in die Allmacht Gottes müssen wir an seinen Verheißungen festhalten. Weil Gott hat uns doch schon viel zu oft seine Treue bewiesen und seine Worte bestätigt. Er ist der, der treu ist, auch wenn wir nicht treu sein können. Herr, und wenn wir doch diese Zusage haben, was hält uns auf, genau wie die Apostel eben diese frohe Botschaft zu verkünden, was hält uns auf, uns am Nächsten zu sagen, Herr, es gibt diesen Jesus, es gibt dieses Evangelium, der Weg zu Gott ist frei und Gott ist treu, auch wenn du nicht treu sein kannst. Und das Rettung ist in seinem Namen und die Verheißungen, die er über dich ausspricht, wovon ein paar auf dem Infozettel sind, die werden wahr. Die werden wahr. Und wenn sie uns verachten und diese Botschaft nicht annehmen, dann sollen wir uns doch ein Beispiel nehmen an die Apostel. Auch wenn sie uns beleidigen, dann dürfen wir uns freuen wie die Apostel und dürfen wir uns freuen, weil unsere Belohnung dafür ist im Himmelreich. Unsere Belohnung dafür ist im Himmel. Wir dürfen uns freuen und deswegen sagt die Bibel, freut euch zu jeder Zeit. Herr, wenn du die Verheißungen Christi kennst, dann teile sie mit deinem Nächsten. Ich meine, wie können wir denen eben, die nach Gott dürsten, nicht von diesem guten, lebendigen, liebenden Gott erzählen, der unser Leben prägt, mit dem wir Hand in Hand gehen auf unserem Lebensweg, bis wir unser fleischliche Hülle verlassen, hier auf dieser Erde eben unser Leben lassen und das wahre Leben in Gottes Reich anfangen. Weil wenn Jesus sagt, wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet, dann ist es doch eine absolute Botschaft der Hoffnung. Niemand muss mehr vergeblich suchen, sondern der sucht, der wahren Herzen sucht, der wird Jesus finden. Und ich glaube, das darf man diesen Menschen sagen. Und was ich gelernt habe, ist, dass nicht immer alles, was Gott mir zusagt, irgendwie logisch erklärbar sein muss. Ich muss das immer erklären können. Mir ist bis jetzt 4-mal gesagt worden in Dynamis. Also in Dynamis und in anderen Momenten auch meines Lebens von 4 verschiedenen Personen gesagt worden, David, ich glaube, dass du Lehrer sein wirst für Gottes Reich. Also meine Lebenssituation jetzt ist folgende. Ich arbeite in der BMW, ich heirate, ich habe mein Gymnasium nicht abgeschlossen, wo ich so lange in die Schule gegangen bin. Ich habe keinen Lehrabschluss oder Sonstiges. Also ist folglich, wie Sie verstehen können, diese Perspektive als Lehrer für Gottes Volk einzutreten, nicht greifbar. Hast du es jetzt, dass das nicht wahr wird? Nein. Weil die Verheißungen Gottes werden wahr. Wie das passieren wird, ob das schon die Erfüllung von dieser Prophetie ist, das weiß nur Gott. Aber wenn er sagt, dass ich Lehrer sein werde für sein Volk, dann werde ich das. Und dann wird es passieren. Weil die Worte von Jesus, die Worte Gottes kommen zur Erfüllung. Es ist so. Ich habe an Matthäus 6,33 festgehalten, das ist der dritte Vers, den ihr da hinten habt. In einem Moment, wo ich kein Geld gehabt habe, in einem Moment, wo ich nichts gehabt habe, gar nichts, nichts, ich war im Minus auf der Bank, das Zeugnis habe ich schon vor der Gemeinde erzählt, und habe an den Vers 33 festgehalten, wo steht, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugegeben werden. Hey, ich habe nichts mehr gehabt und bin dennoch in das Studium gefahren, in diese Bibelschule gefahren. Ich habe keinen Tank mehr gehabt, ich habe nicht gewusst, ob ich wieder heimkomme, aber ich habe gesagt, Gott, ich halte dran fest, ich freue mich auf das Wunder, das du tun wirst, weil anders komme ich nicht mehr weg, ich habe kein Essen mehr. Und an diesem Tag kommt ein Mann auf mich zu, gibt mir 3.100 Euro, bezahlt die 1.500 Euro Schulden auf der Bank, bezahlt meine ganzen Studiumskosten, das waren, was auch noch mal knapp 1.000 Euro waren, und gibt mir zu essen, zu trinken, zahlt meine Miete für den kommenden Monat und lässt mich nach Hause fahren, weil ich mein Auto endlich tanken kann. Und alles auf der Begründung von ihm, ich glaube, dass Gott das jetzt veranlasst hat und ich glaube, dass Gott mir sagt, dass du Probleme hast finanziell. Wie groß ist unser Gott? Letzten Sonntag sind Fiona und ich in einem bestimmten Stadtteil eben gestanden und genießen so die Aussicht und schauen die Wohnungen an und werden wir eben heiraten, haben wir gesagt, das war es nicht schlecht, wenn wir umziehen würden. Und schauen uns die Wohnungen an und sagen, hey, es war so cool, wenn wir da leben, es war so schön. Und dann sind wir gleich ins Gebet gegangen und haben gesagt, hey, wir dürfen ja spezifisch sein zu Gott. Gott kennt meine Wünsche. Und so habe ich es einfach nochmal hingelegt und gesagt, ich möchte jetzt aber bitte nur, wenn es so ist. Ich habe gesagt, Vater, du kennst meine Wünsche, du kennst meine Vorlieben, du weißt, was wir brauchen. Ich lege dir das hin. Dein Wille soll geschehen. Wenn das für uns ist, dann soll es passieren. Auf unserer Checkliste von den Sachen, die wir wollten, war Tiefgarage, war ein Balkon, weil das ist alles, was ich jetzt nicht habe. Also Tiefgarage, ein Balkon, wir wollten eine fixe Küche drinnen, weil jeder, der schon mal eine neue Küche gekauft hat, weiß, ist der. Wir wollten eine fixe Küche schon drinnen haben und wir wollten eine Dusche und was war es nur? Ja, der Balkon. Ja, ich will noch sagen, irgendwas. Sag's. Ah, eine Dreizimmerwohnung wollten wir, genau sowas. Eine Dreizimmerwohnung war es auch noch, wollten wir auch noch. Ja, genau, am Mittwoch, das war am Sonntag, am Mittwoch, hat die Fiona ein Paket nicht angenommen. Sie holt das Paket bei ihrem Nachbarn an, erzählt dem Nachbar, hey, wir haben uns gerade Wohnungen angeschaut, bei mir im Resthof, wo ich wohne. Der sagt, ah, cool, wie cool trifft sich das? Hey, wir haben eine Eigentumswohnung, die wir gern vermieten wollen. Und die war genau da, wo wir gesagt hätten, dass wir es wollen haben. Und es war eine Drei-Zimmer-Wohnung und ich wollte ja unbedingt 80 Quadratmeter unten drehen. Sie hat unten drehen 80 Quadratmeter, mit dem Balkon sind es 90. Wir haben eine Dusche, aber wir haben auch eine Badewanne. Wir haben eine fixe Küche drinnen. Wir haben, für alle, die es nicht wissen, wir haben schon zugesagt. Und wo Gott uns nunmehr beschenkt ist, eben er gibt uns diese Tiefgarage und was uns oben drauf gibt, ist eine Dachterrasse mit 50 Quadratmeter. Und das für einen echt guten Preis. Hey, wie groß ist dieser Gott? Und ich sage es nur mal, wenn er das will, dann passiert es ja sowieso. Da kann sich jeder einen Haxen ausreißen, da kann sich jeder einen Baum aufstellen. Hey, es wird passieren. Es wird passieren und ich bin so dankbar dafür, dass ich genau diesem Gott dienen darf. Also lasst uns festhalten an den Verheißungen Gottes, wie Abraham an dem Versprechen, einen Sohn zu empfangen. Denn wenn es von Gott ist, wer kann ihn aufhalten? Lasst uns ungehindert den Menschen eben diese frohe Botschaft erzählen. Und lasst uns freuen, wenn man uns verachtet oder sogar beleidigt dafür, dass wir Jesus eben verkünden wollen, weil unser Lohn dafür ist im Himmelreich. Ja, sein Wille geschehe. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.